vielleicht darf ich ganz ketzerisch die Frage stellen, vielleicht ist es auch okay, weil Arbeit jetzt wirklich über Jahrzehnte und auch immer so dieses Angst vor Arbeitsplatzverlust, gell? Also gerade meine Generation, so die Babyboomer, das ist so die Generation der Workaholics, wo sich wirklich ganze Generationen, tatsächlich nur mehr Männer, also in unserer traditionellen Arbeitsverteilung, voll über die Arbeit und über Überstunden definiert haben.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Sabine Platzer-Wellberger. Als führendes Dienstleistungsunternehmen am Arbeitsmarkt vermittelt das AMS Arbeitskräfte und unterstützt Arbeitssuchende und Unternehmen durch diverse Leistungen wie Beratung, Förderung, Information und Qualifizierung. Vor mehr als 40 Jahren fing die Laufbahn von Sabine Platzer-Wellberger beim AMS Tirol an. 1983 startete sie als Beraterin im AMS Innsbruck, bis sie schließlich im Jahr 2013 zur stellvertretenden Landesgeschäftsführerin aufstieg. Im Jahr 2023 folgte schließlich die Position als Landesgeschäftsführerin AMS Tirol. Im Gespräch mit Sabine erfährst du einiges über die Anfänge beim AMS, wie auch eine Transformation bei AMS stattfand, die Entscheidung, eine Führungsposition zu übernehmen, New Work, Arbeitszeitmodelle, Offenheit und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Sabine Platzer-Wellberger. Was bedeutet für Sie Arbeit?
Arbeit ist ein zentrales Feld im Leben fast von allen Menschen, weil Arbeit in unserer Gesellschaft einfach auch mit allen Möglichkeiten der Existenzsicherung, was man sich leisten kann, wie man das ganze Leben für sich gestaltet zu tun hat. Ganz persönlich ist es ja fast ein zentraler Lebensmittelpunkt, weil ich seit 40 Jahre beim Arbeitsmarktservice arbeite und mich mit unterschiedlichsten Facetten, was Arbeit für Menschen heißt, an sozialer Bedeutung, Identität beschäftige. Und für mich persönlich ist es natürlich auch sehr ein wichtiger Punkt, weil ich das Glück habe, mit meiner Arbeit wirklich meine Wertefelder, meine Sinnfelder und sozusagen meine persönlichen Leitmotive leben kann.
Sie haben, glaube ich, 1983 beim AMS angefangen, oder?
Ich habe 1983 direkt nach der Matura, also damals hat das noch Arbeitsamt geheißen, begonnen. Ja, und das war auch schon recht interessant, weil mir ja so der Zufall dorthin gebeamt hat. Also ich bin so als ganz naive AHS-Maturantin nach 12 Jahren in reinen Mädchenschulen, dann in Innsbruck da im Arbeitsamt gesessen und habe vermitteln und beraten dürfen. Ja, das war schon ein sehr spannendes Eintauchen in dieses Arbeitsfeld.
Warum haben Sie sich für diese Arbeitsrichtung entschieden?
Ja, das war, wie es sehr, sehr oft ist, total zufällig. Also ich habe nach der Matura mit Biologie begonnen. Also ich bin an der Uni gewesen und habe vorher in den Ferien Ferial gearbeitet in einem Personalbüro. Und da bin ich immer zum Arbeitsamt gegangen und habe da Unterlagen hingebracht und habe da gelesen, dass eine Berufsberaterin gesucht wird für Jugendliche. Und ich habe dann mit diesem Studium begonnen und es war immer mein Lebenstraum, Biologie zu studieren. Und es war ganz ein furchtbares Andocken in der Realität dieses Uni-Alltags. Und spätestens im November habe ich so eine mittlere Studienanfangsdepression entwickelt gehabt und habe mir gedacht, nein, kann ich nicht mehr weitermachen. Und dann ist so diese Erinnerung, Berufsberaterin gesucht, aufgestiegen. Und ich habe mich dann beworben und habe dann tatsächlich mit 18 einmal fürs Erste das Studium hinter mir gelassen und habe diesen Job angenommen. Ganz zufällig war das tatsächlich.
Können Sie sich noch an den ersten Tag erinnern?
Ja, da kann ich mich nur sehr gut erinnern. Also das war Innsbruck in den 80er Jahren, ganz grau, die Schöpfstraße 5, Arbeitsamt, mittlerweile heißt es Arbeitsmarktservice, war auch wirklich alles in Grautönen, Spätherbst. Und dieser Arbeitstag war für mich skurril und witzig zugleich, weil da gab es nur so eine Verteilung der Arbeitsfelder nach Branchen und ich habe da in der Gastgewerbevermittlung begonnen und das war wirklich, ja, sehr witzig, natürlich auch sehr verunsichernd, aber in Erinnerung habe ich da einfach so diesen Berufsberater und Vermittler, der oder dem ich dazugeordnet war, um zu lernen. Und das war eben ein ehemaliger Kellner, der dann wirklich auch so mit all seinen Kompetenzen aus dem früheren Beruf da die Vermittlung gemacht hat. Und das war ja schon sehr, sehr ein schneller Sprung ins Praxisleben. Genau. Und das habe ich schon sehr lange nicht mehr gedacht an diesen ersten Arbeitstag. 1983.
Was macht denn eine gute Vermittlung aus?
Eine gute Vermittlung macht aus, dass es wirklich die Beraterin, also unsere Bezeichnung ist da eher Beratung, wo es dann auch zur Vermittlung von offenen Stellen oder eben auch Ausbildungen kommt, dass man sich wirklich gut einstellen kann auf die Person, die eine Arbeit sucht, dass es wirklich ein sehr professionelles Vermittlungsgespräch ist und dass dann natürlich zu allererst der Mensch, der arbeitssuchende Mensch, die Choreografie und auch das Mandat in der Hand hat. Eine gute Vermittlung macht transparent, ganz speziell dem arbeitssuchenden Menschen, welche Stärken er oder sie hat, welche Kompetenzen und löst dann auch einen Schuss Motivation und Stärkung aus und dann natürlich auch die Fachkompetenz, dass man weiß, wo sind die offenen Stellen, auch die persönliche Erfahrung, die man dann schon anbieten kann. Und ja, im Idealfall verbessert sich dann auch die Situation von arbeitslosen, arbeitssuchenden Menschen. Und das ist nicht so selbstverständlich, weil für sehr, sehr viele Jahre war eigentlich der Erfolg die ganz schnelle Vermittlung mit Druck. Und mittlerweile gab es die Erkenntnis oder auch den Paradigmenwechsel, dass man nachhaltig denken und auch vermitteln darf. Und ja, bei dieser Veränderung des Mindsets, da habe ich einfach mitarbeiten dürfen und deshalb ist es mir auch so wichtig, das herauszustreichen, dass es irrsinnige Macht auch ist im Arbeitsmarktservice, ob man sich entscheidet, einmal den Mensch mit den Kompetenzen wahrzunehmen, die Wünsche, die Vorstellungen zu hören und dann einfach eine gute Stelle oder gute Ausbildung zu suchen oder ob es um die ganz, ganz, ganz schnellen Erfolge geht.
Wie sieht so ein Paradigmenwechsel aus? Also wann wurde die Entscheidung getroffen dafür? Und was waren dann die ersten Schritte, die man umsetzt? Und wie nimmt man auch diese ganzen Leute mit auf die Reise?
Ja, ich würde wirklich sagen, das war ziemlich genau vor 30 Jahren, wo man eine Veränderung, organisatorisch eine sehr, sehr große Veränderung durchgeführt hat und das Arbeitsamt, das behördliche, strukturierte Arbeitsamt zum Arbeitsmarktservice geworden ist. Im Vorfeld gab es einen sehr visionären Arbeitsminister, das war der Minister Dallinger. Das war ziemlich genau in diesen 80er Jahren, wo schlussendlich soziologisch und auch psychologisch Arbeitslosigkeit erforscht und angeschaut worden ist, auch auf der politischen Ebene und wo zum Beispiel dann auch WAMS und hohen Druck, die Schuldnerberatung, das DOWAS, also das sind lauter Projekte, die damals aus Initiierung der Arbeitsmarktpolitik entstanden sind, weil man gewusst hat, all diese Dinge haben mit Arbeitslosigkeit was zu tun. Und dann die Ausgliederung aus so quasi dieser Bundesverwaltung und damit auch die Freiheit, auf regionale Erfordernisse zu reagieren mit der Arbeitsmarktpolitik, das hat Türen geöffnet und dann kommt natürlich die Kür oder so quasi die Meisterschaft, dass man eine Organisation mit allen Gewohnheiten, mit Bürokratie und Amtsverständnis dann auf so eine Reise mitnimmt. Und da gab es natürlich relativ große Projekte, ganz viel Sensibilisierung, auch natürlich auch Veränderung. Für mich in Erinnerung ist auch, dass man damals ganz aktiv quer über alle hierarchischen Ebenen Leitbild erarbeitet hat, das eigentlich immer noch gültig ist. Wir verbinden Mensch und Arbeit und achten dabei sehr auf Gleichstellung und wirklich auch auf empathische Haltungen in der Beratungsarbeit. Und ja, und dann geht's darum, dass man das beginnt zu leben. Und da braucht es natürlich auch immer offene Menschen und auch Menschen, die bereit sind, in einer recht regen Organisation Bewegung und Veränderung zu initiieren. Und da gab es einige in diesen vielen Jahren, die vergangen sind. Und das darf ich mir auch zuschreiben, dass ich da auch immer sehr, ich war da Gleichbehandlungsbeauftragte und habe da wirklich auch, glaube ich, so ein bisschen Inspiration und Offenheit mit in diese Organisation bringen dürfen. Und deshalb bin ich ja jetzt, und das war jetzt eben dieser kleine Lacher, den Sie gehört haben, immer nur überrascht, dass man so mit meiner Geschichte, ich war immer so eher so die Kämpferin, die Gleichstellungsaktivistin und auch so die Person, die Methoden und auch sehr, sehr viel Sensibilisierung durch Schulungen initiiert hat, dass ich jetzt Chefin sein darf. Das hätte man nie gedacht, nie erträumt. Und ja, und jetzt bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr glücklich, dass das geschehen ist.
Jetzt habe ich eine spannende Frage, finde ich zumindest. Wie sagt man dann zu, wenn man so ein Jobangebot bekommt? Weil 2013 sind Sie stellvertretende Landesgeschäftsführerin geworden. Und ich glaube, dass das ja eigentlich auch die Schwierigkeit ist, wenn man eigentlich vielleicht nie darauf hingearbeitet hat und dann kriegt man so ein Angebot und dann muss man sich mit dem auseinandersetzen. Wie trifft man dann die Entscheidung, ob man jetzt Ja oder Nein sagt?
Ja, das stimmt tatsächlich. Das war eine ganz spezielle Situation und das war auch tatsächlich, also in meinem ganzen Leben habe ich mich auf ganz viel Reflexion und ganz, ganz gute Vorbereitung und einfach auch achtsamen Umgang mit Entscheidungen. Also das ist schon so ein Lebensgrundsatz von mir. Und habe aber trotzdem relativ wenig professionelles Coaching in Anspruch genommen. Aber vor dieser Entscheidung bin ich dann wirklich in ein systemisches Coaching gegangen und habe mir nur einmal ganz genau angeschaut, was ist der Preis, wenn man jetzt wirklich von so einer sachlichen Fachebene hochspezialisiert und einfach auch mit der Freiheit so quasi nicht unbedingt nur so quasi den Zielrichtungen einer Organisation zu folgen, in der Führung geht. Und haben wir das genau angeschaut, weil ich tatsächlich Bedenken hatte und habe da auch recht bewusst so ein systemisches Coaching gewählt, weil da ist einerseits so die Frage gewesen, was heißt es für den Auftrag in der Organisation mit meinem wirklich so Innovations- und Veränderungsauftrag, was heißt es aber auch für mich als Person, weil damals schon wollte ich nicht diesem Bild von ja 80-Stunden-Woche und fertige Managerin, die so quasi nur mehr so quasi die Arbeitswelt im Kopf hat, das war auch nicht so mein Thema. Und ich habe da ein sehr gutes Coaching dann genießen können und habe dann die Entscheidung getroffen und einen Pakt auch mit mir selbst bin ich eingegangen, dass ich mir gedacht habe, ja, ich nehme das Angebot, das eigentlich dann schon auch erkämpft werden hat müssen, ich nehme die Chance schon an, jetzt wirklich in die Führung zu gehen, weil es einfach tatsächlich die vielleicht stärkste Kraft ist, wenn man was verändern will und auch Dinge ja antreiben und entwickeln will. Und der Pakt mit mir war, dass ich gesagt habe, ich achte ganz fest, dass ich bei mir bleibe, auch so quasi in meiner Authentizität in der Arbeit und achte darauf, dass der Rest von der Sabine mit all dem, was mir sonst noch wichtig ist, auch noch mitschwingen kann. Und da frage ich natürlich immer wichtige Menschen in meinem Leben, ist es nur so, kann man mit mir nur so quasi so auf einer feinen, unbeschwerten, sehr menschlichen Ebene treffen, kann man mit mir auch nur gut in eine feine, lustige Gemeinsamkeit gehen. Und ja, da kriege ich schon nur das Feedback, dass sich manche wundern, dass man so quasi so diese viele Arbeit und auch so dieses Hierarchische und das Chefinsein vor 460 Menschen eigentlich mich nicht so ganz grundsätzlich vom Menschsein her verändert hat.
Würden Sie sagen, dass die Quintessenz aus dem oder die Basis, aus dem Demut ist?
Ja, Demut ist, ich finde, ganz, ganz eine wunderbare Begrifflichkeit, wenn man jetzt aufpassen muss, weil der Begriff ab und zu so inflationär verwendet wird, gell? Wenn dann alle Politiker und Politikerinnen demütig auf Wahlentscheidungen schauen. Aber es trifft ziemlich genau, Demut und einfach auch immer so diese, ja, diese Dankbarkeit, gell, in so eigentlich privilegierten Situationen mit so viel Glück, dann auch wirklich in eine Entscheidungsverantwortung gehen zu können, das passt sehr, sehr gut, ja.
Und wie schaffen Sie eigentlich, das Authentische beizubehalten? Weil man kann sich ja immer mehr mit dieser Rolle identifizieren und sagen, okay, ich bin jetzt einfach diese Rolle und das ist meine Position. Und dann das Authentische beizubehalten, auch wenn vielleicht von außen der Druck wahrnimmt, wie gelingt es Ihnen? Also einfach mit dieser Achtsamkeit und immer wieder zu sich zurückkehren.
Das ist wahrscheinlich schon ein Teil, dass ich schon auch ganz, ganz viel Achtsamkeitsübungen und Yoga mache. Gell? Also ich mache seit Jahrzehnten Yoga, bin auch Yoga-Lehrerin. Wobei, das ist fast sogar ein bisschen ein anderes Ich, das da so quasi immer wieder so in die ganz bewusste Körperarbeit und Meditation auch geht. Ich habe ab und zu das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Geschenk. Es ist so ein bisschen ein Geschenk, dass ich wirklich trotz, ja, belastenden Arbeits- und Lebenssituationen, da hat es sehr, sehr viele gegeben in meinem Leben, aber ich habe so dieses Geschenk der Fröhlichkeit, gell? Und da denke ich auch immer, das ist auch so etwas, wo ich mit Demut drauf hinschaue, dass ich mir denke, es ist so wunderbar, ich bin keine Perfektionistin. Das widerspricht ja eigentlich auch so dem Diktat, wenn man Karriere macht und sich dann auch, am Anfang war ja wirklich so die eine der wenigen Frauen in dieser hierarchischen Ebene und habe dann auch Controlling-Teams und Strategie-Teams leiten dürfen. Und ich habe ja einen geisteswissenschaftlichen Background und hole mir eigentlich fast alles, also mein Wissen eher aus der Literatur und nicht so aus diesen Factsheets. Ja, das ist so ein Geschenk, dass ich das nicht kompensiert habe mit einem unglaublichen, ja, vielleicht Schritt hin zu noch mehr Faktenwissen und noch mehr Perfektion. Und auch, dass es eine Organisation ist, die sowas zulässt, gell, dass man schon auch mit intuitiven Methoden und auch geisteswissenschaftlichen Methoden vielleicht und auch pädagogischen Methoden, und natürlich lese ich viel und habe unglaublich tolle Teams rund um mich, sonst geht das ja sowieso nicht, dass ja eigentlich am Ende des Tages, jedes einzelnen Tages meistens wirklich auch sowas wie ein gutes Gefühl, eine Zufriedenheit und schon Reflexion im Sinn, dass man sich denkt, ja, wo hat man jetzt einen Fehler gemacht, aber das ist ein Geschenk, wenn man nicht so perfektionistisch und voller Angst sein muss.
Sie haben vorhin angesprochen, Sie sind sehr offen oder haben eine große Offenheit gehabt. Also Sie waren auch für die Gleichbehandlung zuständig unter anderem und haben so offene Methoden in das Unternehmen mit eingebracht. Wie gelingt Offenheit? Also woher kommt das? Und wie gelingt es auch? Also wie kann jemand auch, der was verschlossen ist, jetzt von Ihnen lernen? Wie kann man denn offener in die Welt rausgehen?
Es hat schon, glaube ich, sowas mit Sicherheit und Selbstvertrauen zu tun. Ich habe mir das selber schon auch sehr erarbeitet, gell? Also ich habe vorhin ja erzählt, dass ich durch reine Mädchenklassen gegangen bin und ich kann mich noch erinnern, also mit so 18, 19 oder auch so an der Uni, als man, das war irgendwie auch so die Zeit, wo ganz, ganz viel so mit so gruppendynamischen Übungen, ganz viel Rollenspiel und Selbsterfahrung und da bin ich jahrelang wirklich durch die Hölle gegangen, weil ich so unsicher war, weil ich so nervös war und man einfach auch, ja, so aus der ganzen ländlichen Geschichte und also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also das spürt man oder spürte man und ich glaube, das ist bis heute noch so, wenn man dann so quasi über Studium und Karriereschritte dann auch so quasi irgendwie einen hierarchischen Aufstieg macht, dann spürt man total, dass man nur so viel Unsicherheit hat, von Unsicherheiten so aus der persönlichen Familiengeschichte mitbringt. Und die Offenheit, ich glaube, ich will jetzt auch gar keine Rezepte verteilen, aber ich habe mir schon wirklich hart erarbeitet, in Situationen zu gehen, in Kommunikation zu gehen und auch in Ausbildungen zu gehen und also mit der Sicherheit, die dann entsteht und also so mit Lebenserfahrung, glaube ich, kann man sich dann gönnen, offener zu sein. Der Preis ist, dass man natürlich dann schon auch viel Resonanz und natürlich auch mit Kritik und wenn man offen ist und auch probiert, empathisch zu sein, dann gibt's natürlich ganz viel auch an Dingen, die man auffängt, die man dann verarbeiten muss. Also es ist schon auch etwas, was mit Reflexionsarbeit auch zu tun hat. Wie man Offenheit implizieren kann. Also ich probiere das schon, indem man auf Menschen schaut mit dem Gefühl, dass man ihnen was zutraut, dass man ihnen auch Arbeitsfelder gibt und wirklich auch dann sich auch zurückhält und andere Menschen in den Teams dann auch wirklich arbeiten lässt, kommt es ganz gut mit dem Gefühl, dass man ja vielleicht da tatsächlich andere Abläufe hat, die man sich selber machen würde, aber ganz, ganz viel Zutrauen und da entsteht dann schon auch Sicherheit für die Menschen im Umfeld und dann, glaube ich, ist der nächste Schritt Offenheit. Also ich habe ganz ein schönes Lieblingsformat bei uns im Haus, also bei uns arbeiten ja über 120 Menschen und einmal im Monat machen wir da noch Zufallsgenerator und unter dem Titel Google-Hupf, so ein Treffen, wo ich also ohne Führungskräfte mit 10 Kollegen, Kolleginnen aus unterschiedlichen Abteilungen einfach einen Kaffee trinke und immer einen guten Google-Hupf von Motion ist und da entsteht das immer, das ist dann ganz eine offene Runde und ich bin jetzt die Landesgeschäftsführerin, gell, aber ich erkläre ihnen auch immer, wie mit den Dingen, die ich da spüre oder höre, umgehen, dass das sehr vertrauensvoll sein wird und da kann man mal in einen Austausch einerseits, aber da erfahre ich auch Dinge und das rührt mich dann immer, weil ich da wirklich Offenheit spüre und auch einen sehr, sehr angenehmen und auch so einen sehr verantwortungsvollen Umgang auch mit Kritik und Feedbackfähigkeit, genau.
Wie wichtig ist die Offenheit für den Arbeitsmarkt der Zukunft? Weil ich glaube, dass sich schon viele Berufsgruppen, Berufe, Positionen und auch wahrscheinlich auch Berufe, die was man, Verwaltungsberufe, die wird es vielleicht zukünftig gar nicht mehr geben. Wie blicken Sie in die Zukunft? Also wie schaut der Arbeitsmarkt der Zukunft aus?
Ja, Transformation ist wirklich die Überschrift. Es verändern sich momentan tatsächlich einerseits die Berufsbilder, natürlich auch durch all das, was Automatisierung, Digitalisierung und auch eben schon auch nur einmal so eine Entwicklung hin Richtung noch mehr Dienstleistung, noch mehr Tertiarisierung betrifft und hauptsächlich aber auch durch die Veränderungen der Menschen, die am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Also wir haben einfach diese demografische Situation, dass tatsächlich spürbar weniger junge Menschen aus der inländischen Bevölkerung einmal hauptsächlich am Arbeitsmarkt für die Ausbildungen, für die Arbeit zur Verfügung stehen. Dann gehen die Babyboomer momentan ganz, ganz intensiv in Pension. Das heißt, an und für sich gute Aussichten für Menschen, die momentan Arbeit suchen. Und ich glaube, dass das auch mittelfristig sein wird und herausfordernde Situationen für Betriebe, für Unternehmen, weil das Potenzial an Fachkräften tatsächlich begrenzt ist. Und ja, das spüren wir und das messen wir. Alle Studien, alle Prognosen sagen, dass das bleiben wird. Das heißt, von dem her ist so der Arbeitskräftemangel, der Fachkräftemangel sicher eins der Hauptthemen. Gleichzeitig haben wir momentan natürlich auch probate Krisensituationen rundherum, gell, also, und so eine niedere Arbeitslosigkeit eigentlich nach wie vor, dass es fast faszinierend ist. Offen müssen wir aber alle offen auch im Sinne, dass man auch einen realistischen Blick auf die Veränderungen wirft, muss man sein, weil sich die Arbeitsfelder und auch so die Kompetenzen, die man braucht, verändern, weil so das Thema wirklich lernfähig, lernbereit und flexibel zu sein und dabei auch noch ein bisschen auf die Gesundheit zu schauen, das möchte ich auch immer auszustreichen, ganz essentiell sein werden für die Zukunft. Und weil tatsächlich, wenn ernsthaft in Richtung Klimakrise geschaut wird, dieser Bereich der Dekarbonisierung sich auch ganz massiv auf den Arbeitsmarkt auswirken wird. Nicht nur negativ, also das meine ich damit überhaupt nicht, aber im Moment, und das merkt man auch so im politischen Diskurs rundherum, ist so, von der Psychologie her ist es, glaube ich, erklärbar, irgendwie fast ein hysterisches Verharren, dass das weh tut, sich einzugestehen, dass sich da momentan ganz, ganz viel verändern muss, wenn wir uns nicht alle Existenzgrundlagen nehmen und deshalb ein offener und wirklich ein realitätsbezogener Blick, dass man ganz gut auf die jungen Menschen schauen muss, in der Schule, dass es wirklich eine gute Basis gibt für eben hauptsächlich Lernfähigkeit, für das Auffinden der eigenen Stärken, der Kompetenzen und gleichzeitig auch so dieses Lifelong Learning, was ja auch mit Offenheit zu tun hat. Gell? Also ich denke mir, da ist ganz viel zu tun. Da ist Österreich tatsächlich und auch Tirol nicht gerade grandios am Weg momentan, weil wir alle in einer sehr, sehr hektischen Betriebsamkeit eigentlich uns davon ablenken, dass wir jetzt schon einige Veränderungen machen müssten.
Hm. Also das glaube ich auch, dass dieses Lifelong Learning, lebenslanges Lernen oder auch diese Flexibilität ganz essentiell sein wird, weil wenn man den Mensch betrachtet, wir haben ja eigentlich zwei Fähigkeiten. Wir haben körperliche und kognitive. Und körperliche machen die Maschinen und das Kognitive macht vielleicht zukünftig die künstliche Intelligenz. Von dem her müssen wir eigentlich bereit sein, uns anzupassen, weil wenn einfach unsere zwei Stärken vielleicht übernommen werden von Digitalisierung etc., dann müssen wir bereit sein, auch neue Jobs zu lernen, weil die Jobs, die was wir vielleicht in 10 Jahren ausüben werden, so ein Großteil, gibt's vielleicht noch gar nicht.
Genau. Ja. Dritte Komponente kommt eh noch dazu. Und das sind die sozialen Kompetenzen und auch sowas wie dann wirklich auch Prozesse, vielleicht doch mit dieser sozialen oder innovativen Kompetenz, die, glaube ich, nach wie vor nur so das Special doch auch den rein menschlichen Kompetenzen sind. Da denke ich mal, wird es genau in die Richtung gehen, dass es noch mehr darum geht, sich dessen bewusst zu sein, dass wenn jetzt kognitive und körperliche Kompetenzen wirklich automatisiert werden können, es ja immer, wenn wir diesen Punkt nicht übersehen, im Mandat der Menschen ist, das wirklich auch zu gestalten, wie viel will man davon, wie viel Arbeit zu automatisieren, zu digitalisieren, ist gesund. Also da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz große Chancen, wenn man das wirklich mit Verantwortung und Ethos umbaut und dann gleichzeitig sich dessen bewusst ist, dass es schon, dass man gut drauf achten muss, dass man wirklich speziell, ja, ich glaube schon, dass Pflegeroboter zum Beispiel einiges an Unterstützung bringen können, da bin ich gar nicht dagegen, aber dass es dann tatsächlich nur das persönliche Gespräch und vielleicht noch mehr an Qualitätszuwendung geben könnte, wenn so quasi die andere Arbeit weniger wird. Und von dem her gibt's da positive Zukunftsvisionen, natürlich auch schon auch das Gefühl, man hat so ein bisschen eine Büchse der Pandora geöffnet und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es eine gute und verantwortungsvolle Regelung gibt. Aber eben da jetzt wegzuschauen und Dinge zu negieren und einfach langsam zu sein und ganz, ganz viele andere Volkswirtschaften überholen, da zum Beispiel Europa oder auch Österreich in der digitalen Kompetenz, das, glaube ich, ist jetzt wirklich, wirklich, das wäre ein großes Versäumnis.
Wie schlimm ist es, wenn man mal keine Arbeit hat?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. In Tirol, darf ich dazu sagen, ist es für sehr, sehr viele Tiroler Arbeitslose normal nach wie vor, weil wir immer nur Saisonbundesland sind und über die Hälfte aller arbeitslosen Menschen kommen aus Saisonbetrieben, Gastgewerbe, Bau. Und da ist es so quasi etwas, was im Arbeitsjahr, und das gar nicht einmal als Arbeitslosigkeit wirklich wahrgenommen wird. Dann gibt's Phasen der Arbeitslosigkeit, die sogar positiv genutzt werden können, weil es bei uns ja dann immer wieder Angebote gibt, wirklich eine Ausbildung nachzuholen, einen Bildungsabschluss nachzuholen, weil ja über 40% aller Arbeitslosen maximal Pflichtschulausbildung haben. Und da war sehr oft eigentlich die Zeit der Arbeitslosigkeit, auch mit Blick auf Frauen zum Beispiel, die dann wirklich ganz eine neue Ausbildung gestartet haben, schon ein Zeitfenster, dass man sich nachhaltiger Verbesserung hat erarbeiten können. Und ja, last but not least, hat Arbeitslosigkeit, speziell wenn sie länger dauert, dann auch immer die Gefahr, dass man so quasi in einen negativen Kreislauf kommt. Und deshalb richten sich bei uns auch alle Aktivitäten dahingehend, dass man wirklich so quasi Early Intervention macht, dass man schaut, dass es nicht zu lange dauert, weil das hat natürlich auch immer mit Armutsgefährdung, auch mit ja, psychologischen Effekten zu tun. Aber prinzipiell, muss ich jetzt ganz frech dazu sagen, glaube ich, dass Phasen zwischen anstrengenden Arbeitsintervallen durchaus auch für die jeweilige Person okay sein können. Wir müssen natürlich immer aufpassen, dass das Sozialsystem da nicht überlastet wird, gell? Aber Arbeitslosigkeit per se würde ich nicht ausschließlich nur negativ konnotieren.
Wie bekommen wir wieder Lust auf die Arbeit? Also wie blickt Sie auf Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche? Sie sind ja eigentlich zu einer völlig anderen Zeit, wenn ich das so sagen darf, in die Arbeitswelt eingestiegen. Und Sie haben ja auch gesagt, die Babyboomer brechen weg und der Andreas Altmann hat mal was ganz Interessantes gesagt. Wir versuchen ja Kindern immer mehr Steine aus dem Weg zu räumen und das ist der größte Fehler, den wir machen, weil sich ja Menschen beweisen wollen. Und indem wir ganze Zeit die Steine wegräumen von Kindern und jungen Erwachsenen, können die sich nicht mehr beweisen. Und das ist ja dann, ich würde es jetzt einfach so interpretieren, eine Situation, wo man einfach keinen Sinn mehr darin sieht, wofür bin ich dann überhaupt da, weil man ja eigentlich nichts leisten kann. Wie blicken Sie auf Sinn, Lust auf Arbeit, 4-Tage-Woche oder auch Work-Life-Balance, weil das hängt ja alles irgendwie meiner Meinung nach zusammen.
Ja, es sind so diese Phänomene, die man jetzt so quasi unter der Überschrift New Work subsumiert. Und das stimmt schon, dass da so ein bisschen was, jetzt tatsächlich nur mal durch die Corona-Zeit, dass da so ein bisschen was in Bewegung gegangen ist und dass sich bestimmte Schicht von Menschen, das muss man auch dazu sagen, auch durch die Situation, dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat, sich auch von den Vorstellungen, was Arbeit heißt, anders ausrichtet. Das heißt, man hat jetzt tatsächlich speziell bei Menschen, die eine gute Ausbildung haben, die teilweise auch aus privilegierten Bevölkerungsschichten kommen, einen kritischeren Blick darauf, wie viel investiere ich jetzt wirklich in Arbeitszeit und wie viel soll, muss, darf jetzt halt einfach auch für Freizeit oder einfach auch für andere Dinge übrig bleiben. Ich kann jetzt in diesen Diskurs, der momentan so schwarz-weiß geführt wird, nicht einstimmen. Also ich denke mal, es stimmt, dass man Anreize geben muss für Vollzeitarbeit. Also wir haben in Tirol die allerhöchste Teilzeitquote in ganz Österreich, aber das ist der allergrößte Teil, ich muss es einfach rausstreichen, nach wie vor der Kinderbetreuung, der Pflege geschuldet. Und dann gibt es auch ganz, ganz viele Menschen, die in Tirol in Branchen arbeiten, wo einfach nur mehr Teilzeitjobs angeboten werden. Also da gibt es auch unfreiwillige Teilzeitarbeit und das ist einmal der allergrößte Teil der Menschen. Dann gibt es Menschen, die Teilzeit arbeiten, weil sie Ausbildung machen. Und ich würde sagen, in Kenntnis jetzt wirklich auch so von meinem eigenen Umfeld, gibt es schon einen kleinen privilegierten Kreis, die vielleicht auch was geerbt haben, die sich das ganz gut leisten können oder die so eine tolle Ausbildung haben, dass sie sagen, okay, also das erleben wir jetzt öfters, ich arbeite sehr, sehr gerne, nicht mal 6-7 Monate volle und da schaue ich auch nicht auf die Uhr und dann will ich 2-3 Monate wieder frei haben. Und ja, vielleicht darf ich ganz ketzerisch die Frage stellen, vielleicht ist es auch okay, weil Arbeit jetzt wirklich über Jahrzehnte und auch immer so dieses Angst vor Arbeitsplatzverlust, gell? Also gerade meine Generation, so die Babyboomer, das ist so die Generation der Workaholics, wo sich wirklich ganze Generationen, tatsächlich nur mehr Männer, also in unserer traditionellen Arbeitsverteilung, voll über die Arbeit und über Überstunden definiert haben. Man hat sich dann natürlich auch noch ein Haus zum Beispiel anschaffen können. Aus diesem Konzept her mit schon dem Ergebnis, dass es eine Heerschar von arbeitsunfähigen Menschen ergibt, die einfach auch gesundheitliche Auswirkungen haben. Also dieser Aspekt, der muss schon auch gesehen werden, gell? Dass sich Arbeit total verdichtet hat jetzt auch, dass man einen irrsinnig schnellen Arbeitsalter kommen und ja, es vielleicht wirklich auch durch die, nicht nur, aber auch durch die Erfahrungen von der Corona-Zeit, dass es natürlich im Leben auch noch andere Aspekte gibt, auf die man schauen kann. Also ich kann dem was abgewinnen. Ich bin sogar als ein S-Chefin überzeugt, dass es Branchen und Bereiche gibt, wo man 30-Stunden-Woche bräuchten, um eigentlich sogar dauerhaft Jobs abzusichern. Und da denke ich an die Pflege, da denke ich an die Altenbetreuung, wo ab einem bestimmten Alter Menschen nicht mehr als 30 Stunden gesund arbeiten können. Und da ist eigentlich eine Arbeitszeitreduktion schon passiert. Bei mir im AMS, in meinem Umkreis, würde ich das jetzt nicht so rigoros, gell? Man muss da einfach auch die Arbeitsfelder unterscheiden, aber wie gesagt, ich sehe es nicht so, dass wir momentan lauter oder nur Menschen haben, die nur auf die Freizeit schauen. Man muss auch genau hinschauen, dass Teilzeit sehr oft für andere Tätigkeiten, für eine persönliche Weiterentwicklung, auch für Lernen zum Beispiel, man Fachkräftemangel und viele Menschen arbeiten Teilzeit, weil sie studieren. Ganz, ganz viele. Sie sehen schon, ich will immer ein differenziertes Bild malen, gell? Und wie gesagt, Fairness und Chancengleichheit ist eigentlich so das, was dahinter ist. Und momentan sehe ich es eher so, dass es Menschen sind, die schon sehr privilegiert sind, die sich dann auch Teilzeit leisten können. Und der Großteil, speziell die AMS-Kunden und Kundinnen in dieser teuren Welt, da glaube ich, geht es um ganz andere Dinge als wie dieses schöne New Work.
Kann nicht die privilegierte Situation dann verloren gehen, wenn man dann in das Teilzeitmodell oder 4-Tage-Woche und so weiter anstrebt, weil zu mir hat einmal ein Unternehmer gesagt, und das habe ich eigentlich einen interessanten Gedanken gefunden, der hat gesagt, normalerweise, wenn jetzt eine Fachkraft sagt, er will jetzt 4 Tage arbeiten oder die Person will 4 Tage arbeiten, müsste er eigentlich sogar 100 Euro mehr zahlen, als wie der Gehalt für 40 Stunden, weil natürlich dann die Person mehr Freizeit hat und natürlich auch mehr Geld benötigt eigentlich, um wieder andere Aktivitäten nachgehen zu können. Also, dass man vielleicht einmal Kino geht oder essen geht und so weiter. Also, er hat dann gesagt, eigentlich pro Tag müsste er 100 Euro brutto zusätzlich nur obendrauf zahlen, mehr oder weniger, damit eigentlich dieser Lebensstandard erhalten bleiben kann bei 4-Tage-Woche.
Das ist natürlich dann nicht die Zuständigkeit vom Unternehmer, gell? Also ich denke mal, wenn ich die Arbeitszeit reduziere, dann muss es natürlich auch einen Output haben, das hat dann einen Preis, gell? Und ich denke, es gibt so viele Hebel, gell, wo man jetzt tatsächlich Arbeitszeit anheben kann. Und da würde ich einfach appellieren, dass man da startet. Also Kinderbetreuungseinrichtungen ausbauen, wirklich auch in der Pflege, gute, qualitätsvolle, gangbare, bessere, speziell in der Altenbetreuung, Modelle anbieten, den Menschen, die so, ich würde gern mehr arbeiten, dann einfach auch diese Angebote geben. Und in der gleichen Emotionalität, würde immer wünschen, dass diese Themen dann auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, wo kommt das her? Weil den Trend gibt's ja, den möchte ich jetzt halt überhaupt negieren, dass es so quasi, wie gesagt, eher für eine gut ausgebildete Personengruppe oder auch eine Bevölkerungsschicht schon zu einem guten Leben dazugehört, dass man nur Zeit hat für andere Dinge, gell? Und da denke ich, muss man vielleicht auch an den Arbeitsbedingungen, also an dieser Sinnebene, dass man da einfach auch nochmal genau hinschaut, weil wenn Arbeit unter guten Bedingungen Spaß macht, dann wäre das eigentlich so der Hebel, weil man denkt, dann ist es vielleicht dann auch gar nicht mehr so tragisch, dass es nur 25 Stunden sein müssen oder 30. Wir haben jetzt auch mal diskutiert, wie man mit dem umgeht, wenn sich, also wir erleben das ja nicht, also wir haben jetzt nicht so das Thema, dass sich im AMS neue Kollegen, Kolleginnen ausschließlich so mit der Vorgabe, ich will nicht mehr als 25 Stunden arbeiten, bewerben. Also wir haben da ganz normale Bewerbungen, manche wollen Teilzeit, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz was Normales. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, wenn es so eine Häufung gibt, einfach die Menschen mal einstellen und ihnen dann einfach auch nochmal sagen, okay, bei uns sind die Abläufe so, wir haben auch Gleitzeit, man kann wirklich auch über flexible Modelle auch sich Dinge wie eine bestimmte Arbeits- oder Lebenszeitautonomie schaffen, dass man dann einfach aufzeigt, dass auch ein Leben mit 35 oder 40 Stunden Woche nur fein und lebbar und gesund sein kann. Und ich glaube, da hätte man ständig die Chance, das einfach auch auszuprobieren.
Ist es Arbeit, wenn es Spaß macht?
Nicht unbedingt. Also Spaß und Arbeit, also im Idealfall macht Arbeit Spaß, Freude oder es gibt auch ganz unterschiedliche Zugänge. Gell? Es kann auch ganz pragmatisch sein, dass man sagt, okay, ich mache das und verdienen dann einfach auch entsprechend, also das darf man auch nicht unterschätzen, dass das Einkommen nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Aber bestimmte positive, fördernde Empfindung in der Arbeit, Arbeitsatmosphäre, also so das, was man so im Alltag spürt, wenn man im Team arbeitet, also ich glaube, das ist schon wichtig. Aber ein Synonym, dass Arbeit und Spaß, das erscheint mir jetzt fast ein bisschen zu dick aufgetragen, genau, aber eine positive und auch fördernde und im Idealfall freudvolle Gefühlslage rund um die Arbeit, das ist, ja, dann hat man viel richtig gemacht.
Ist da mehr der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin verantwortlich oder man selbst für die gute Atmosphäre? Weil ich denke, also im Endeffekt ist man ja dafür selbst verantwortlich. Also man kann ja immer die Schuld auf andere schieben, aber man selbst trägt ja auch dafür die Verantwortung.
Genau, so ich hätte jetzt auch gesagt, sowohl als auch. Natürlich prägt schon Führung oder also das, wie eine Organisation sich selber definiert von Unternehmenskultur, schon den Rahmen, aber das funktioniert natürlich nur, wenn es was Gemeinsames ist, gell? Wenn dann auch die Mitarbeiterinnen auf das reagieren, selber einen Input leisten, wenn man das gemeinsam weiterentwickelt. Essentiell ist es aber natürlich schon, dass es also eine Grundausrichtung gibt, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja einen Rahmen vorfinden, wo sie einfach auch ja, all das, was man von ihnen will und braucht, gut erledigen können.
Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an Sie. Was treibt Sie an?
Also ich glaube, mein Hauptmotivator für diese Arbeit ist schon, dass ich mir immer so wirklich also einer Idee von Chancengleichheit oder einer Idee von einem guten Leben für möglichst alle verpflichtet gefühlt habe. Genau, und also in meiner Jugend war es irgendwie eher so eine politische Idee und ich habe mich dann entschieden, fachpolitisch zu agieren und das treibt mich schon, dass ich mir denke, da kann ich wirklich einen Beitrag, so quasi ein bisschen was für mein gutes Karma tagtäglich leisten, indem man da wirklich ja was für Chancengleichheit und ja eine Verbesserung der gesellschaftlichen Situation leisten kann.
Sie haben ja sehr viel mit Menschen zu tun. Deswegen, die Frage ist sehr naheliegend, welcher Mensch hat bei Ihnen wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen?
Ja, ich muss einfach die Frau nennen, die mir jetzt zuallererst einfällt. Es war tatsächlich die Johanna Donal, die damalige Frauenministerin, die ja wirklich Frauengeschichte geschrieben hat und die natürlich ganz eine großartige Gleichstellungspolitikerin war, aber die auch auf einer persönlichen Ebene einfach so ganz, ganz faszinierende, aber auch sehr warmherzige und witzige Frau war. Also sie ist ja leider schon verstorben, deshalb also in der Vergangenheitsform. Und ja, das war jetzt einfach also das ganz spontane, sofort an die Johanna Donald denken müssen bei der Frage.
Was ich mir gerade frage, waren Sie eigentlich ab und zu im Austausch mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft? Weil die waren ja, ihr seid ja eigentlich fast Nachbarn gewesen, also die sind genau, ja mittlerweile umgezogen. Genau, ja. Waren Sie da oft im Austausch mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft?
Ja, da hat es schon so einen Arbeitskreis gegeben, wo alle so quasi institutionellen Gleichbehandlungsbeauftragten und die Anwaltschaft. Mhm, genau.
Spannend, genau. Spannend. Ja. Was würden Sie sich wünschen in rund um das Thema Gleichbehandlung? Was wäre da Ihr Wunschszenario? Oder was ist denn möglich, ist die Frage, oder? Also nicht nur, okay, wünschen kann man sich vieles, aber was ist denn auch realistisch?
Da darf ich wirklich unsere eigene Erfolgsgeschichte erzählen, gell? Im Arbeitsmarktservice innerhalb von den letzten 12 oder 15 Jahren haben wir es geschafft, an einem reinen Männerführungskreis, also wir haben 2012 die erste Frau als regionale Geschäftsstellenleiterin in Schwarz feiern dürfen. Mittlerweile haben wir die Hälfte von allen Führungspositionen auf Top-Ebene von Frauen besetzt. Best ausgebildete und ganz kompetente Frauen. Also da muss man ja auch so quasi immer in Richtung sind das auch der Quotenfrauen dazu sagen, dass es wirklich ganz, ganz, aus einer Auswahlprozedere war, wo natürlich alle Kompetenzen gemessen worden sind. Wir haben Projekte, Projektmanagement, Referentinnen, also wir sind schon fast bei der Quote, dass man so, wir haben gleich viel Führung und ja, Funktionsträgerinnen wie Mitarbeiterinnen. Und das AMS ist sehr weiblich besetzt, gell, so viele Beraterinnen. Und wir haben das erreicht mit ganz einer konsequenten Strategie, Managementstrategie, dass wir uns wirklich jedes Jahr Ziele setzen, dass es einen Frauenförderplan gibt, dass es ganz, ganz viel Mentoring und Empowerment für Frauen, natürlich auch für Männer, gell, also es muss ja immer das ganze Team da auch mitgehen und auch so ein Bild von Balance und Ausgleich. Und das haben wir österreichweit geschafft und in jeder einzelnen Landesorganisation und in Tirol war es natürlich Spiegelbild der Gesellschaft schon, es hat tatsächlich am längsten gedauert. Das heißt, wir haben so einen kleinen Beweis gebracht, dass eine sehr männlich dominierte Organisation innerhalb von einer absehbaren Zeit sich gut verändern kann mit positivem Impact. Ja, und das ist natürlich schon so die Vision, speziell wenn ich jetzt auf den Arbeitsmarkt schaue, dass es auch in Tirol nur spürbare Veränderung, speziell in der Bewertung der Aufgaben gibt. Also ich bin nicht es gibt ja auch unterschiedliche Strategien. Also ich glaube nicht, dass jetzt Frauen ausschließlich in Männerberufe gehen müssen und dann dort vielleicht die gleiche Bezahlung erreichen, sondern dass es wirklich darum geht, dass auch die Bereiche, wo Frauen arbeiten, in der Dienstleistung, in den sozialen Bereichen, dass es einfach da eine Gleichwertigkeit da in der Bezahlung gibt mit, was weiß ich, zum Beispiel technischen Bereichen und dass es da wirklich irgendwann einmal spürbare Veränderungen auch gibt und speziell auch in der Verteilung der Familienarbeit, weil es in Wahrheit ein schöneres Leben ist. Da bin ich überzeugt.
Ich habe noch eine Frage an Sie. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchten Sie noch sagen?
Ja, es war jetzt ganz, ganz spannend, einfach gemeinsam ein bisschen zu reflektieren, weil wir bei Stationen im Leben gelandet sind, wo ich jetzt auch schon lang gedanklich nicht mehr war. Was ich nur sagen will, ist vielleicht wirklich auch so eine Einladung oder auch nur einmal so ein Teilen der Erfahrung, dass in so einem Frauenleben so viel möglich sein kann und dass es nicht immer nur mit ganz, ganz viel Kampf und Druck und Leiden sein muss, sondern dass man auch sehr lustvoll auch in verantwortungsvolle Positionen gehen kann. Und an das habe ich selber gar nicht so glauben können, mein 30-jähriges Ich zum Beispiel, dass auch Verantwortung übernehmen und ja schon auch so ein bisschen Ecken und Kanten ausbilden, auch sehr was Bereicherndes und Schönes und auch sehr, ja, Menschliches sein kann.
Und dafür benötigt es auch die Offenheit, um auf das wieder zurückzukommen, einfach die Offenheit zu haben, ich schaffe das. Ich glaube, dass das so maßgeblich ist, einfach, wie würde die Aufgabe oder der Beruf ausschauen, wenn das eine sehr selbstbewusste Person ausübt und man kann sich ja selbst in die Rolle versetzen und wenn man diese Offenheit hat, einfach zu sagen, ich werde mich hineinfinden in die neue Position und in die Aufgaben. Und
genau, dann, man kann so viel lernen.
Ja, definitiv, genau. Es waren wunderbare Abschlussworte. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank für Ihre Zeit und die wertvollen Impulse. Vielen Dank nochmals. Dankeschön.
Danke, danke.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.